Ich rufe den Punkt 3, die Fragestunde, auf und gebe vorher bekannt, dass eine Frage zurückgezogen wurde. Das ist die Frage 102-19-224 auf Ihrer Liste, die drittletzte Frage. Ich rufe auf die erste Frage, Herr Lang, die Frage mit der Endnummer 215, bitte.
Ich frage den Magistrat, welche langfristige Nutzung ist für den Ratskeller im Untergeschoss des Rathauses geplant?
Herr Nolder, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, Herr Lang, wir haben ja derzeitige Nutzungen im Rathauskeller. Und da gibt es die Präsenzbibliothek des Rechtsamts, ist dort derzeit angeordnet. Es gibt dort eine Studioeinrichtung für der Internetredaktion, also ein kleines Studio, wo wir kleine Darstellungen machen können. Es ist noch im Zusammenhang mit dem Technischen Rathaus sind noch einige Lagerflächen, die dort derzeit genutzt werden, werden dann höchstwahrscheinlich umziehen. Eine langfristige Nutzung ist eigentlich nur eine Nutzung von rathausspezifischen Belangen vorgesehen.
Erste Rückfrage, Herr Lang.
Vielen Dank, Herr Stadtbaurat. Wenn denn diese temporären Nutzungen raus sind und man sich eine langfristige, auch städtische Nutzung vorstellen könnte, ab wann, also können Sie benennen, ab wann eine solche Möglichkeit bestünde? Also wann sind diese eben beschriebenen temporären Nutzungen auslaufend?
Ich will jetzt sagen, das sind aktuelle Nutzungen und die laufen ja nicht aus. Eine Präsenzbibliothek des Amts 30, also des Rechtsamts, hat immer seine Relevanz. Ich glaube, bei aller Digitalisierung dauert es noch eine Weile, bis auf sowas verzichtet werden kann. Aber ob sie jetzt genau dort angeordnet sein muss auf Dauer, das ist eine andere Frage. Aber es gibt im Moment keine langfristigen Pläne für eine ganz andere Nutzung.
Dankeschön.
Vielen Dank. Dann sind wir bei der Frage mit der Endnummer 216. Frau Koch, bitte.
Ich frage den Magistrat, werden seit der Wiederaufnahme der Beleuchtung des Herkules energieeffiziente Leuchtmittel, zum Beispiel LEDs, eingesetzt?
Herr Nolder.
Frau Vorsitzende, Frau Koch, ich sehe Sie gerade nicht, aber jetzt sehe ich Sie. Wir haben ja die Beleuchtung des Herkules aus Energiesparansätzen gemacht. Ja, im Winter war der Anlass, den Herkules auszuschalten, nicht der Grund, dass die Beleuchtung kaputt war, sondern wir haben Beleuchtungen von öffentlichen Gebäuden ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Das war der Grund. Und jetzt haben wir sie wieder angeschaltet. Somit gab es praktisch keinen Grund, jetzt die Beleuchtungsmittel zu tauschen. Allerdings, und das ist wichtig, ist die gesamte Beleuchtung im Bergpark in einem technischen Zustand, im Zuge der, das betrifft die Leitungen genauso wie die Leuchtmittel, aber auch die Leuchten selbst, sodass wir ein großes Projekt gemeinsam mit der Museumslandschaft Heritage haben und dort gerade eine Planung durchführen, die dann in die Ausschreibung geht mit einer entsprechenden Kostenaufteilung zwischen dem Land Hessen und uns, sodass wir dann bald, ich vermute dann nächstes Jahr, eine komplett erneuerte und auf LED umgerüstete Beleuchtung im Bergpark haben, einschließlich der Beleuchtung des Herkules.
Erste Nachfrage, Frau Koch.
Wer trägt denn aktuell die Stromkosten für die Beleuchtung? Ich gehe mal davon aus, dass das bei Castle Heritage liegt.
Nein, es gibt einen Vertrag zwischen der Museumslandschaft und der Stadt Kassel, dass sämtliche Außenbeleuchtungen von auch Friedrichianum, auch der neuen Galerie und im Bergpark derzeit von der Stadt Kassel getragen werden.
Dann geht die zweite Nachfrage auch an Frau Koch.
Ist dem Magistrat bekannt, in welcher Höhe etwa die Stromkosten liegen, die aktuell für die Beleuchtung des Herkules anfallen?
Das kann ich jetzt leider nicht sagen.
Ja. Dankeschön.
Wir kommen zur dritten Frage, die Frage mit der Endnummer 217. Frau Müller, bitte.
Ich frage den Magistraten, mit wem wurde der Eröffnungstermin der Kasseler Schleuse auf Landesseite abgesprochen? Die zuständige Umweltministerin wusste jedenfalls von nichts.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, Frau Müller, nochmal zum Hintergrund. Die Schleuse wurde im Herbst 2016 wegen Baufälligkeit stillgelegt und der Bund wollte als damaliger Eigentümer den Neubau nicht finanzieren. Und nach langen Verhandlungen hat dann die Stadt eine Einigung erreicht und finanziert, hat die Schleuse ins Eigentum übernommen und der Bund finanziert 50% und das Land 25%. Und jetzt sind wir ehrlich gesagt stolz, dass nach 6,5 Jahren dann endlich die Schleuse ihrer Bestimmung wieder übergeben werden kann. Und der Termin, den hat die Stadt und Kasselwasser als Eigentümerin festgelegt. Eine Terminabsprache mit Dritten hat nicht stattgefunden. Unmittelbar nach Terminfestlegung wurde der Leiter der Abteilung Wasserstraßen und Schifffahrt im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Dr. Norbert Salomon, sowie für das Land Regierungspräsident Weinmeister über den Termin informiert und jeweils um ein Grußwort gebeten und beide haben zugesagt.
Erste Nachfrage, Frau Müller.
Ich frage den Magistrat, wie konnte es denn dazu kommen, dass der Termin auch parallel zum Dokument der Aufsichtsrat liegt und der amtierende Oberbürgermeister sich jetzt entscheiden muss zwischen Schleuse und Dokument der Aufsichtsrat, wo er ja immerhin Vorsitzender ist.
Da habe ich ehrlich gesagt keine Kenntnis von einem Paralleltermin oder ich habe nur diese Antwort erhalten. Kann ich Ihnen leider nicht beantworten.
Kann ich noch?
Ich gucke, es gibt keine weitere Meldung. Dann haben auch Sie die zweite Nachfrage.
Ja, dann frage ich den Magistrat, ob es üblich ist, wenn das Land mitfinanziert, ja immerhin 25%, dass die Termine dann nur einseitig gemacht werden und das Land also als erheblicher Geldgeber dann gar nicht involviert wird.
Regierungspräsident Weinmeister hat ein Grußwort zugesagt für das Land.
Ja, gut. Vielen Dank. Wir kommen zur Frage mit der Endnummer 218. Herr Koch, bitte.
Dankeschön. Ich frage den Magistrat, seit dem 1. Juni 2023 konnte man auf der Frankfurter Straße, Hausnummer 345 auf Höhe der Tankstelle, wieder großflächig kreisrunden Reifenabrieb auf der Straße wahrnehmen. Welche Maßnahmen ergreift die Stadt Kassel aktuell gegen die Autoposer-Szene?
Herr Stochler.
Ja, Frau Vorsteherin, Herr Koch, folgende Antwort. Grundsätzlich ist zu sagen, dass für den fließenden Verkehr die Landespolizei zuständig ist. Es gibt seit geraumer Zeit bei der Verkehrsdirektion im Polizeipräsidium Nordhessen eine Ermittlungsgruppe, die sich mit Autoposern, Autorasern auch beschäftigt. Wir führen gelegentlich, regelmäßig mit denen gemeinsam auch nächtliche Kontrollen durch. Die Kollegen der Landespolizei sind geschult darin, auch festzustellen, ob Autos manipuliert sind und können dann im Bedarfsfalle, wenn es festgestellt wird, diese Fahrzeuge sogar direkt stilllegen, aus dem Verkehr ziehen. Die Stadt Kassel macht darüber hinaus über die Verkehrsüberwachung, aber auch über die Stadtpolizei Standkontrollen an uns bekannten Orten, wo nächtlich Autoposer sich zeigen, präsentieren. Dort wird entsprechend mit kontrolliert. Wir haben aber auch die Erkenntnis, wenn wir dort festgestellt werden, dass man Orte auch ändert. Ja, das ist ein bisschen Hase- und Igel-Spiel, das muss man ehrlicherweise sagen. Um der Sache noch ein bisschen besser Herr zu werden, sind wir im Moment dabei, Lärmpegelmessgeräte zu beschaffen für die Stadtpolizei, sodass wir dort dann auch entsprechende Dezibelüberschreitungen direkt feststellen können. Das wird dann mit Ordnungswidrigkeiten und Mängelanzeigen geahndet und der Fahrzeugführer muss das Fahrzeug dann beim TÜV in nächster Zeit entsprechend vorstellen. Darüber hinaus gibt es an solchen Orten dann auch nächtlich über die Verkehrsüberwachung eine Geschwindigkeitsüberwachung, was allerdings bei Kringelfahren wenig hilft. Da ist man jetzt nicht in dem Sinne zu schnell. Aber das wird natürlich auch gemacht und wir haben dort das ein oder andere Mal steht es dann auch in der HNA, auch in entsprechende Erfolge in Anführungsstrichen, dass auf den bekannten Strecken dann auch Fahrzeuge mit sehr überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden und die Fahrzeugführer zur Rechenschaft gezogen werden können.
Ich sehe keine weiteren Meldungen für Nachfragen mehr. Dann war das eine Meldung? Bitte, Herr Koch.
Dann gibt es scheinbar auch keinen signifikanten Anstieg von solchen Taten. Das heißt, sind Sie da im Austausch mit der Polizei drüber? Also ist alles gleich geblieben?
Naja, es gibt ja, sag mal, im Hinblick auf solche Fragen immer die Bezeichnungen in unseren Kreisen von Hellfeld und Dunkelfeld. Das, was bekannt wird und das, was nicht bekannt wird. Hellfeld ist das, was ermittelt wird und das kann man mit Zahlen belegen. Die Zahlen habe ich jetzt tatsächlich aber nicht im Kopf. Das Dunkelfeld ist etwas, was wir alle persönlich subjektiv auch wahrnehmen. Ja, ich glaube, jeder von uns merkt das natürlich, wenn mal wieder so jemand im Straßenverkehr unterwegs ist. Ob das zunimmt, abnimmt, kann man faktisch nicht wirklich bewerten. Wir stellen leider fest, dass aber auch mehr und mehr Autohersteller mittlerweile ab Werk entsprechende Anlagen in Fahrzeugen anbieten, die auch technisch zulässig sind, auch von der Lautstärke, die wir subjektiv als Bürgerinnen und Bürger aber als viel zu laut wahrnehmen, die aber wie gesagt abgenommen sind, genehmigt sind, vom Hersteller eingebaut sind und man dann auch tatsächlich keine Handhabe hat, dagegen vorzugehen.
Keine weiteren Nachfragen. Wir kommen zur nächsten Frage, Endnummer 219. Herr Düsterdick, bitte.
Ich frage den Magistrat, im städtischen Haushalt für 2020 wurden per Änderungsantrag und einem daraus folgenden Mehrheitsbeschluss in der Stadtverordnetenversammlung 100.000 Euro für den Bau einer Toilettenanlage im Nordstadtpark eingestellt. Bis zum heutigen Tag ist diese Investition nicht umgesetzt worden. Wann wird diese demokratisch legitimierte Entscheidung realisiert?
Herr Nuller.
Frau Vorsitzende, Herr Düsterdijk, dieses Projekt ist sicher eins, was ich gerne noch in meiner Amtszeit beenden würde, ja, weil es mir selbst die Notwendigkeit sehr wohl präsent ist. Das Projekt ist nicht ganz einfach, weil wir an vielen Stellen auf Probleme gestoßen sind bei der Anordnung, weil wir ja einen Kanalanschluss und so weiter brauchen. Da haben wir sicher 10 unterschiedliche Standorte untersucht. Wir sind jetzt an einem Standort kurz vor Festlegung, dass wir das dann da machen. Allerdings haben wir dort im Moment die Planungen von den größeren Schulprojekten und Stadtteilprojekten, nämlich im Kontext der dieser Bolzplatzanlage. In dem Bereich muss es stattfinden. Dort haben wir noch Abstimmungen mit den städtischen Werken zu machen. Also das sehr kleine Projekt ist inzwischen von so vielen großen Projekten umgeben, dass die Entscheidung dadurch nicht leichter wird. Wir sind dabei und werden das in näherer Zukunft umsetzen. Uns ist der Auftrag sehr wohl bewusst.
Erste Nachfrage, Herr Düsterdijk.
Rechnet der Magistrat vor dem Hintergrund der zeitlichen Verzögerung mit gestiegenen Baukosten?
Ich denke, dass diese bei einer Toilettenanlage in dieser Größenordnung überschaubar sind, weil sie ja prozentual sind. Ja?
Okay, danke schön.
Keine weiteren Nachfragen. Wir kommen zur nächsten Frage, Endnummer 220. Frau Ulrich.
Ich frage den Magistrat, ob er im Vorfeld zu seiner Entscheidung, das Lehrschwimmzentrum vorerst nicht zu bauen, die betroffenen Sportvereine und Schulen informiert hat.
Frau Vorsteherin, Frau Ulrich, der Magistrat hat beschlossen, das Lehrschwimmzentrum zu planen und zu bauen. Das Ansinnen der SPD, das im Finanz- und Schulausschuss vorgetragen wurde, dem nicht zuzustimmen, hat keine Mehrheit gefunden.
Moment, es gibt eine weitere Nachfrage. Frau Ulrich.
Ja, in Anbetracht der Zahlen zur Schwimmfähigkeit von Kindern, die man vom Landessportbund und vom DLRG die ersichtlich sind und in Anbetracht von immer längeren Wartelisten bei Schwimmkursen, wäre ja das jetzt dringend erforderlich. Gibt es da einen Zeitplan für den Neubau, beziehungsweise können Sie schon was zu dem Zeitablauf sagen? Oder werden da Ausweichlösungen angeboten?
Frau Meisch.
Die von Ihnen genannten Zahlen zur abnehmenden Schwimmfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen sind Motivation, das Lehrschwimmzentrum zu entwickeln. Deshalb legen wir Ihnen heute den entsprechenden Beschluss vor. Die Stadt Kassel Immobilien GmbH und Co. KG und die GWG Projektentwicklungs GmbH mit Planung und Erweiterung der Luisenschule in Kombination mit dem Schwimmbecken zu beauftragen.
Danke. Eine zweite Nachfrage, bitte. Herr Bickel.
Danke. Ich frage den Magistrat, ob in Bezug auf das Lehrschwimmbecken dem Magistrat bekannt ist, wie es dazu kam, dass der Termin für 2026 irgendwie offiziell kommuniziert wurde. Mir ist nicht bekannt, wo dieses Datum herkam.
Meisch.
Dieses Datum wurde vom Oberbürgermeister in der HNA kommuniziert. Wenn ich mich richtig erinnere, da der heute nicht da ist, kann ich Ihnen darauf keine Antwort geben.
Mhm. Vielen Dank. Wir kommen zur Frage mit der Endnummer 221. Herr Augustin, bitte.
Ja, ich frage den Magistrat, auf wie viel Prozent der im Eigentum der Stadt Kassel stehenden Gebäude sind bereits Photovoltaikanlagen installiert?
Herr Nulder.
Frau Vorsitzende, Herr Augustin, die Stadt betreibt Gebäude auf 160 stadteigenen Liegenschaften, also etwa 266 Gebäude auf 160 Liegenschaften. Potenzial für Dachsolarenergie sehen wir auf insgesamt 69 Liegenschaften. Das heißt, dass 43% der städtischen Liegenschaften für Solar in Betracht kommen. Das Gesamtpotenzial der installierten Anlagenleistung sehen wir bei 5,6 Megawatt Peak. Also das ist praktisch das Maximale, was wir bei der Analyse bisher erarbeitet haben, was möglich ist. Derzeit sind auf 34 Liegenschaften, also 21% aller Liegenschaften, aber 49% aller Potenzialflächen PV-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 2 Megawatt Peak installiert, also 5,62. Für 2023 und 2024 ist die Inbetriebnahme von Anlagen in der Größenordnung von 1 Megawatt Peak in weiteren 14 Liegenschaften geplant, also die sind in Vorbereitung. Damit sollte Ende des Jahres 30% der Liegenschaften bzw. 70% der Potenzialflächen mit Solar ausgestattet sein. Somit verbleibt für die Jahre bis 2030, das ist quasi unser Gesamtziel, ein Potenzial von Solar auf 21 weiteren Liegenschaften mit insgesamt 2,6 Megawatt Peak. Gemessen am solaren Potenzial, auf das es ja ankommt, bei einem Gesamtpotenzial von 5,6 Megawatt haben wir bis dato 36% ausgeschöpft und Ende nächsten Jahres 54%. Bis 2030 sollen alle Potenziale ausgeschöpft sein. Darüber hinaus werden wir uns mit der personellen Aufstockung, da gab es Beschlüsse dazu, genau um diese Fragestellung intensiver kümmern und dann auch kleinere Lösungen, zum Beispiel Balkonsolaranlagen und so weiter, noch in der Gesamtschau zusätzlich betrachten.
Dankeschön, keine Nachfragen.
Auch keine anderen Nachfragen, vielen Dank. Dann sind wir bei der Frage mit der Endnummer 222. Frau Feil, bitte.
Ich frage den Magistrat, wie bewertet er den Unterschied zwischen der jüngst vom Bundesverwaltungsgericht als rechtmäßig erklärten Verpackungssteuer und der eingestellten Kassler Verpackungssteuer?
Frau Vorsteherin, meine Damen und Herren, Frau Feil, wir haben das auch mit Interesse zur Kenntnis genommen. Die Satzung der Kasseler Verpackungssteuer wurde in 1995 sowohl vom VGH, vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof, als auch vom Bundesverwaltungsgericht für rechtmäßig erklärt. Erst das Bundesverfassungsgericht hat in 98 die Satzung als verfassungswidrig dann eingestuft. Die Tübinger Satzung zur Verpackungssteuer wurde nun wiederum vom Bundesverwaltungsgericht im Wesentlichen für rechtmäßig erklärt. Die Kämmerei und das Rechtsamt schätzen es so ein, dass damit zu rechnen ist, dass erneut auch das Bundesverfassungsgericht angerufen wird. Und der Ausgang eines solchen Verfahrens ist derzeit unklar, zumal bisher auch noch die Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichtes fehlt. Und man muss es jetzt einfach mal abwarten und schauen, wie man als Stadt dann vielleicht auch weiterverfolgt.
Erste Nachfrage.
Vielen Dank. Hat der Magistrat Kenntnisse über ein Interesse anderer Städte an der Einführung einer Verpackungssteuer?
Ist mir nicht bekannt.
Vielen Dank.
Keine weiteren Nachfragen. Wir kommen zur Frage mit der Endnummer 223. Frau Bock, bitte.
Ich frage den Magistrat, was sind die derzeitigen Pläne für die Blütlinde?
Ja, Frau Vorsitzende, Frau Bock. Die Blütlinde ist ja ein Gebiet kurz vor den drei Brücken auf der rechten Seite, was in wesentlichen Teilen ein Privatgrundstück ist, aber auch stadteigene Grundstücke in diesem Bereich liegen. Derzeit befindet sich ein schalltechnisches Gutachten das den Gesamtbereich zwischen Maybachstraße, Wolfhager Straße und Bahnanlagen untersucht, in der abschließenden Bearbeitung. Also wir haben entschlossen, an dieser Stelle begleitend zu dem Aufstellungsbeschluss noch ein Schallgutachten zu machen, weil wir insbesondere durch die Belastung der Bahn hier besondere Bedingungen haben, die wir denken, in der weiteren Planung besser im Griff haben zu sollen. Nach Prüfung und Abschluss des Gutachtens können grundsätzlich weitere planerische Erwägungen erfolgen und Gespräche mit den ansässigen Grundstückseigentümern geführt werden. Die Planungen erfolgen allerdings in der Erwartung, dass ein größeres Gebiet des Planungsbereichs, das sich in Privatbesitz befindet, von jemandem erworben wird, der an einer Entwicklung interessiert ist. Wir hatten bisher, also solange ich damit betraut bin, sicher 6 verschiedene Investorengruppen an der Stelle tätig, die teilweise schon in konkreten Planungen waren, aber dann wieder von den Projekten Abstand genommen haben. Das hat manchmal was mit den Preisvorstellungen des derzeitigen Grundstückseigentümers zu tun oder eben mit Planungsauflagen, die auch von unserer Seite formuliert wurden. Ja? Erst dann kann ein tragfähiges Konzept für ein urbanes Quartier, das ist die Zielsetzung, die wir an dieser Stelle formuliert haben, erarbeitet werden, das sowohl die Schaffung von gewerblichen Flächen, Wohnraum und sozialen Nutzung als auch die Integration von ausreichend Grünflächen ermöglicht und die Gesamtentwicklung umgesetzt wird. Also wir sind abhängig an der Stelle tatsächlich von einem engagierten oder einer engagierten Käuferin. Da alle in der Vergangenheit aufgetretenen Investoren leider bislang wieder Abstand von ihren Planungen genommen hatten und derzeit keine akuten Anfrage gibt, wird das Projekt momentan bei uns nicht prioritär behandelt und die vorhandenen Personalressourcen für andere Projekte genutzt. Man muss sehen, dass wir ja in Rothen-Dittmold im Moment intensiv an der Entwicklung des ehemaligen Henschel-Geländes sind. Und da muss man eben dann sehen, an welcher Stelle ist man wie aktiv. Hier ruht es im Moment, weil es niemand Aktives aus dem privaten Zusammenhang gibt.
Die erste Nachfrage geht an Frau Bock.
Hat der Magistrat dann auch erwogen, dass so eine engagierte Käuferin auch die Stadt selber sein könnte und man das in städtisches Eigentum erwirbt? Gerade aus dem Stadtteil gibt es ja auch den Wunsch, das aufgrund der ökologischen Funktion auch als Grünfläche zu erhalten.
Also diese Fragestellung, mit der sind wir immer konfrontiert und setzen uns auch immer damit auseinander. Sie wissen, dass wir in letzter Zeit die Jägerkaserne erworben haben und dort eine städtebauliche Entwicklung machen. Auch eine Stadt ist in ihren Entwicklungskapazitäten und Möglichkeiten nicht unendlich. Und deshalb haben wir im Moment als Eigenentwicklung die Jägerkaserne als oberste Priorität.
Gibt es eine weitere Nachfrage? Nein, das ist nicht der Fall. Die nächste Frage mit der Endnummer 224 wurde zurückgezogen. Dann sind wir jetzt bei der Frage mit der Endnummer 225. Frau Schirmer, bitte.
Ich frage den Magistrat, wie ist der Stand zur Fortführung der öffentlichen Eltern-Kind-Krippe?
Frau Vorsteherin, Frau Schirmer, Sie wissen, dass neben der Werbung von Kleinspenden der Magistrat auch versucht hat, Großspender einzuwerben. Das heißt, Frau Dr. Völker und ich sind auf Unternehmen und Stiftungen zugegangen. Und ehrlicherweise war Frau Dr. Völker wesentlich erfolgreicher als ich. Es ist ja also gelungen, größere Summen nochmal für den Ankauf des Kunstwerks einzuwerben. Allerdings steht noch nicht bei allen Angesprochenen fest, wie viel sie am Ende spenden werden. Wenn die finale Summe feststeht, wird Dezernat 6 mit der Künstlerin, also mit Graziela Kunsch, in Gespräche eintreten und den Ankauf weiter vorbereiten. Ich bin weiterhin in Kontakt mit der Markthalle, die eine Fläche für uns freihalten, wo das Kunstwerk dann stehen könnte und betrieben werden kann. Und das Jugendamt hat bereits Vorgespräche mit der Elterninitiative geführt, um sie zum Thema Gründung eines Vereins dahingehend zu beraten. Also die brauchen ja dann den Verein, damit wir ein Gegenüber haben, mit dem wir die Zahlungen für den laufenden Betrieb, den sie als Stadtverordnete ja mit Geld im Haushalt bedacht haben, damit das abgewickelt werden kann. Das heißt, es stehen alle so ein bisschen in den Startlöchern und wir müssen jetzt warten, welche Summe reinkommt und ob die Künstlerin dann bereit ist, zu dem Preis zu verkaufen, den wir anbieten können.
Keine weiteren Nachfragen. Dann kommen wir zu unserer letzten Frage. Mit der Endnummer 226, Frau Schubi.
Ich frage den Magistrat, ist es notwendig, dass ein Sightseeing-Bus durch die als Fahrradstraße vorgesehene Goethestraße fährt?
Herr Nolder, und Herr Nolder, Sie waren vorhin schlecht zu verstehen, wenn Sie,
ja. Ich gehe näher ans Mikrofon. ich muss die Frage ein bisschen auseinanderlegen, ja, weil die Begrifflichkeiten nicht ganz einfach sind. Was ist notwendig? Ja? Wenn ich es sage, im Kontext von Sightseeing ist es, glaube ich, im Gesamtbild der Stadt Kassel durchaus notwendig, einen Blick in die Goethestraße zu werfen, weil der Vordere Westen in seiner Ganzheitlichkeit als Jugendstilstandort durchaus eine Einzigartigkeit hat und auch ein Alleinstellungsmerkmal in der Wahrnehmung der Stadt für Gäste. Und da denke ich, könnte man sagen, im Kontext von Sightseeing würde ich sagen, jawohl, die Besichtigung der Goethestraße gibt Sinn, die Stadt selbst zu sehen. Und wenn wir sagen, Tourismus in unserer Stadt ist auch notwendig, dann würde ich sagen, Goethestraße und Tourismus und Sightseeing ist durchaus ein Kontext, den man als notwendig bezeichnen kann. Ob es jetzt notwendig ist, die Goethestraße mit einem Bus wahrzunehmen, da muss ich sagen, wenn man jetzt das insgesamt sieht, ist es vielleicht durchaus möglich, die Stadt wahrzunehmen, rein zu Fuß oder mal mit dem Bus und mal zu Fuß und dann doch mit dem Fahrrad. Aber da ist der Begriff Notwendigkeit eigentlich weit hergeholt. Ich denke, wir tun gut daran, unsere Stadt für Gäste aus der ganzen Welt sichtbar zu behalten, wenn diese Gäste die Zielsetzung haben, das mit dem Bus zu machen und dieser Busverkehr sozusagen marginaler Bestandteil des Verkehrs in der Goethestraße ist, halte ich es vertretbar. Das hat aber mit Notwendigkeit nichts zu tun, sondern ich halte von Zweck und Nutzen halte ich es für vertretbar.
Die erste Nachfrage, Frau Schuri.
Ich glaube, Sie können sich denken, in welche Richtung es geht. Der Hintergrund der Frage ist einfach, was bedeutet anliegerfrei in einer Fahrradstraße, wo man dauerhaft auf ein- und ausparkende Autos Acht nehmen muss und dann auch noch ein Sightseeing-Bus und ein Linienbus. Es geht einfach darum, es ist eine Fahrradstraße, die Fahrräder sollen dort gut durchkommen und da wundert es mich dann halt, wenn ich hinter so einem Sightseeing-Bus feststecke. Also inwiefern wird anliegerfrei dort kontrolliert und was bedeutet anliegerfrei? Weil dann ist das Anliegen, die schönen Häuser zu sehen, auch das Anliegen, ich möchte da durch, weil ich das demnächst links abbiegen möchte, polemisch gesagt. Wie wird das kontrolliert?
Es kann kontrolliert werden, aber ich glaube, wir befinden uns hier in einem rechtlichen, ich gucke mal Richtung Straßenverkehrsbehörde, einem Graubereich. Man könnte jetzt sagen, wenn der Bus dort hält, um den Blick zu ermöglichen, dann hat er ein Anliegen. Wenn er nur durchfährt, könnte man ihm auch unterstellen, er nutzt es nur als Verkehrsweg. Aber da die Goethestraße tatsächlich ein sehenswerter Ort ist, würde ich Sightseeing und sehenswert durchaus als Anliegen interpretieren. Und ich glaube, wir liegen da wirklich in einer Interpretationsfrage des Bereichs Anliegen. Und nochmal, ich sage, wir haben natürlich viele Funktionen auf unseren Straßen. Die Goethestraße ist primär für den Fahrradverkehr vorgesehen. Sie ist auch für den Anliegerverkehr vorgesehen. Und ich denke, wir tun gut daran, die Besichtigung unserer Stadt zu ermöglichen. Und auch Fahrräder haben Bremsen.
Die zweite Nachfrage geht an Herrn Düsterdijk.
Ja, ich frage den Magistrat, in welchen Intervalltakten fahren denn die Busse da lang? 15 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten?
Herr Nolder?
Also ich glaube, anders als in Berlin gibt es 2 Rundfahrten an Wochenenden pro Tag. So ist meine Einschätzung. Ja? Also samstags 2 und sonntags 2. Und die fahren dann jeweils einmal durch die Goethestraße. Also ich finde, da den begriffliche verkehrliche Behinderung zu formulieren, ist schwierig.
Dann ist das ja weitgehend überschaubar, ne?
Ja. Der Bus ist nicht überschaubar, aber seine Anwesenheit.
Gut, damit haben wir die Fragestunde geschafft. Alle Fragen sind gestellt und beantwortet.